Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli.
Ich begrüße Sie alle herzlich bei Plus 1. Es wird zum einen heute eine sehr körperliche Erfahrung werden, hier zuzuhören. Wir lernen eine Ballerina kennen, die eng umschlungen mit Seilen arbeitet. Zwei Leistungssportlerinnen, die einen ganz großen Traum verfolgen und machen uns auch mal Gedanken zum Thema Nähe in der Beziehung. Zuerst aber möchte ich gerne meinen Gast vorstellen. Ja, wie soll ich sagen? Du bist ein Erbstück. Mein Gast, ich nenne ihn Onkel Uli. Hallo, Onkel Uli.
Ja, hallo, Caro.
Du bist ein Erbstück, denn ich habe dich von meiner Mutter geerbt. Meine Mutter lebt noch, aber früher wart ihr irgendwie enge Freunde und dann wurden wir engere Freunde. Und das war für mich Grund genug, dich mal mit hierher zu nehmen. Wir haben eine lange und bewegte Geschichte. Also tatsächlich ist es so, als wir uns kennengelernt haben, da war ich 11 Jahre alt vielleicht.
Oder ungefähr. 12 vielleicht schon.
Oder vielleicht 12. Du warst sowas wie 26.
Ja, ja, uralt für dich.
Ja, und da war, also du bist für mich gleichbleibend erwachsen. Immer ein erwachsener Mann gewesen, ja.
Naja, das bezweifle ich natürlich, ob ich damals oder heute schon erwachsen war. Also ich bemühe mich jetzt, den Zustand langsam zu erreichen. Ja. Ob ich das damals war, da bin ich mir nicht so sicher.
Aber durch meine eher kindlichen Augen warst du tatsächlich ein erwachsener Mann. Und ich war ja aber erst so ein Kind. Wie ist denn der Unterschied jetzt zwischen, sagen wir mal, ich mit 12 und ich mit heute 38 Jahren oder 37 ungefähr?
Naja, der Unterschied, oder für mich war das sehr schön zu sehen, wie du erwachsen geworden bist, wie du sehr selbstständig geworden bist, wie du alles schmeißt, Haushalt, Job und alles Mögliche. Und da habe ich mich dann immer sehr gefreut, dass du jetzt diese Selbstständigkeit hast, die du mit 12 noch nicht hattest oder mit 13, 14. Ja, es gab Sachen, da haben wir über deine Geschichten in der Schule gesprochen, das erwähnen wir heute mal nicht.
Was war da los?
Ach, Mathematik, im Nahkampf mit der Mathematik hat Hermann Kant geschrieben im Roman Die Aula.
Ja.
Und ich glaube, du warst auch im Nahkampf mit der Mathematik und zwar so ganz direkt.
Im Nachhinein ist das die blödeste Erfahrung, die wir beide zusammen gemacht haben, ist tatsächlich, als du versucht hast, mir Mathe beizubringen. Das war mir unangenehm. Das hat gar nicht so viel Spaß gemacht wie all die anderen Sachen. Du hast gesagt, du hast ein paar Sachen in Kisten gefunden von früher, die du mir mitgebracht hast. Du wolltest nicht verraten, was es ist. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, was rauszuholen.
Also mir ging es einfach so, dass ich letztens mal ein bisschen umgezogen bin und aus jeder zweiten Kiste fielen irgendwelche Andenken raus.
Ja.
Und hier ist ein Andenken über ein Theaterstück, was auch für mich wichtig ist, dass man in einer Freundschaft nicht nur Party macht. Rechts oben ist dein Foto. Lies doch mal bitte vor, was auf deinem Foto-T-Shirt da drauf steht.
Geh mit Gott und mach die Tür hinter dir zu, steht auf meinem Foto-T-Shirt drauf.
Ja, da ist einfach ein Schauspieler in deinem Theater ausgefallen und dann hast du gesagt, hey, der muss nach London, uns fehlt eine Rolle, da rufe ich doch meinen Onkel Uli an, der kann doch hier jetzt mitspielen.
Komm, Onkel Uli, da machen wir schön zusammen Theater. Ja, so war das. Ich habe tatsächlich auch von dir was über Freundschaft gelernt. Es war nämlich so, dass ich dich mal angerufen habe, das mag jetzt vielleicht 5 oder 6 Jahre zurückliegen. Da lebte ich alleine mit meinen 2 Söhnen in einer Wohnung. Und ich habe angerufen und habe gesagt, ey, die haben mir hier den Strom abgestellt, weil ich irgendwie kein Geld mehr hatte. Und dann hast du mir mehr oder weniger Heinzelmännchenartig 900 Euro in den Briefkasten gesteckt. Und die konnte ich dann aber viele Jahre nicht zurückbezahlen. Ungefähr 4 Jahre oder so habe ich gebraucht, um das zurückzubezahlen. Und ich würde gerne, Uli, kannst du noch mal den ersten Erhaltungssatz zum Thema Geld in Freundschaften, ob du den noch mal rezitieren könntest?
Ja, der Erhaltungssatz ist einfach relativ einfach. Verleihe nur so viel Geld an einen Freund, dass es die Freundschaft nicht in Frage stellt, wenn er es auch mal nicht zurückzahlt.
Ah, was wäre dir dann unsere Freundschaft, sagen wir mal, wert gewesen?
Na, Pi Viertel D Quadrat hoch 7 ungefähr.
Ah, ja. Das kann ich jetzt natürlich so schnell nicht ausrechnen. Freue mich aber wirklich sehr, dass du hier bist.
Ich freue mich auch.
Kommen wir zum lieben Martin Kess, den Sie natürlich alle kennen aus seinem Pardiologie-Podcast bei Spotify. Hier ist er, weil wir das Gefühl haben, man kann ihm Fragen stellen, die dann auf eine gute Art und Weise beantwortet werden. Heute die Frage, gibt es zu viel Nähe in einer Beziehung? Ich sage nein. Mein Ehemann sagt ja. Was sagst du, Martin? Herzlich willkommen.
Ich bin auf der Seite deines Ehemannes. Mhm. Tut mir leid.
Also, nicht schlimm.
Nähe ist die kleine Schwester von Enge. Oder kann es zumindest sehr schnell werden. Du findest das nicht, oder? Schweigen.
Nee. Ach so, nee, ich finde, nee, ich finde immer, du bist so schön, ja, du bist so fein, ich möchte ständig bei dir sein. Kann ich hier mal in dein T-Shirt kriechen? Was hast du heute gemacht? Was gibt es zu essen? Möchtest du mir nicht alles erzählen? Und bisweilen zieht er sich dann auch schon mal zurück.
Ja. Aber kriegst du aus dem T-Shirt auch wieder raus?
Klar, muss ich ja irgendwann.
Weil, weißt du, also es ist gegen Nähe. Ich finde, natürlich ist Nähe super und darum geht es ja auch in der Beziehung. Also gegen Nähe an sich ist nichts zu sagen. Aber wenn das sich auflöst in nur noch Nähe und es gibt nicht mehr diese wichtige Ambivalenz, diesen Widerspruch, den wir alle brauchen im Leben, für egal was wir machen. Wenn es das nicht mehr gibt, dann finde ich, dann wird das zu enge und dann wird es symbiotisch und dann gibst du deine Person oder ein Paar gibt dann die Persönlichkeit auf und es gibt nur noch das Paar und nur noch die Paarpersönlichkeit. Und das geht auf Dauer aus meiner eigenen Erfahrung und auch aus der Beobachtung, die ich bei Freunden gemacht habe, überhaupt nicht gut. Also
Aber ist denn das wirklich so sehr gefährlich oder sind wir nicht sowieso durch Jobs, durch irgendwelche Verpflichtungen, die wir haben, haben wir doch sowieso Zeiten, die wir ohnehin ohne den Partner verbringen und dann ergibt sich das ja ganz natürlich, dass man nicht die 24 Stunden am Tag zusammenkleben kann. Es gibt ja so eine gewisse natürliche Abwechslung. Natürlich soll man die Freundschaften pflegen, selbstverständlich, aber so ganz gefährlich finde ich das jetzt gar nicht.
Also ich kann mich an ein befreundetes Paar erinnern, wo aus dieser symbiotischen Nähe dann von dem Mann ausgehend eine totale Kontrolle geworden ist. Also aus Angst, die Frau zu verlieren, hat er die in diese Nähe gezwungen und nichts anderes mehr zugelassen. Und alles, was sie eigentlich ausmacht, hat er versucht wegzudrücken und wegzuverbieten. Und das ist dann wie so eine, am Ende wie so eine emotionale Kernschmelze. Da bleibt dann nichts mehr übrig. Und entweder so ein Pärchen endet als Brüderchen und Schwesterchen, oder aber in dem Falle war das so, die Frau hat einfach irgendwann die Augen aufgemacht und ist weggelaufen. Und hat sich dann gewundert, wie lange sie das ausgehalten hat, diese unglaubliche Nähe und Ausschließlichkeit. Und hat dann immer den Freunden gesagt, wieso habt ihr das nicht gesagt? Weil das alle gewusst haben. Aber man kann das nicht sagen, weil die das nicht zulassen. Ne? Weil die würden jeden anderen Freund verlieren, lieber als das zuzugeben.
Also möglicherweise folgt das Ganze auch einer Wellenbewegung. Vielleicht ist es nur jetzt in diesem Moment meine Antwort gewesen. Zu viele Dinge kann ich mir gerade gar nicht vorstellen. Oder es ist so, wie eine unserer Hörerinnen tatsächlich sehr schön im Facebook geschrieben hat, Liebe soll wie ein lockerer Pullover sein, wärmend, aber mit genügend Luft zum Atmen.
Ja, das stimmt. Ja, das ist gut.
Ja, das haben da auch andere Leute drunter geschrieben. Dein Kommentar ist sehr gut, steht da drunter.
Ist es auch. Also es ist so wie, weißt du, wie wenn du deinen Partner kannst du mit einer Decke halt wärmen und schützen, du kannst ihn aber auch sehr leicht ersticken.
Ja.
Oder auch die Gefühle ersticken. Und wenn zu viel Nähe, dann ist die Liebe weg, ne? Dann ist die auch, glaube ich, unwiederbringlich weg. Das lässt sich auch nicht mehr reparieren. Also bei mir und Charlotte war das tatsächlich so, dass wir zum Glück früh genug das mit unserer lieben Therapeutin ausklamüsert haben und diese Symbiose aufgegeben oder gelockert haben.
Dann suche ich mir vielleicht auch eine Therapeutin.
Bei euch scheint das ja nicht ein Problem zu sein. Ich habe ja nicht das Gefühl, dass du nicht das machen darfst, was du willst. Aber weißt du, es gibt doch, Manchmal lache ich mich über so Partnerlookpärchen, die man so trifft, kaputt,
die das ja gar nicht merken.
Zum Beispiel, die merken das aber nicht. Oder die haben die gleiche Brille oder die gleiche Frisur. Und ich glaube, wenn man die darauf ansprechen würde, dann sagen die, nee, Moment mal, mein Anorak hat doch hier unten noch einen grauen Streifen oder sowas. Weißt du, ich sage ja auch nicht, dass das nicht, das kann natürlich funktionieren. Das ist aber, also spannend ist das mit Sicherheit dann nicht mehr.
Ja.
Und wenn dann was dazwischen kommt, was auf einmal wieder spannend ist, wenn dann auf einmal plötzlich ein anderer Mensch da reinkommt und die Frau oder den Mann dem plötzlich klar macht, dass da noch was anderes ist und es auf einmal wieder sprüht und funkelt, dann wird es halt schwierig.
Das nehme ich mal so mit in meine Ehe. Vielen Dank, lieber Martin.
Bitteschön. Also ich viel Glück.
Danke.
Bitteschön.
Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dann. Ciao.
Ja, tschüss.
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 Ich begrüße sehr herzlich Katja Bigalke im Studio. Schön, dass du da bist. Wenn du hier bist, dann heißt das, du hast du hast einen Gegenstand gesehen und dessen Besitzer besucht, der etwas Besonderes ist. Ich habe am Anfang schon gesagt, es ist eine sehr körperliche Erfahrung. Du hast eine Tänzerin besucht, die eng umschlungen mit ihrem Seil arbeitet.
So ist das, ja, genau. Ich war nämlich bei Tasnia Sommer. Und das ist tatsächlich eine ausgebildete Balletttänzerin, hat auch einige Zeit als klassische Ballerina gearbeitet, arbeitet aber mittlerweile mehr in so einem Theaterkontext frei und zwar eben gerne mit Seilen. Also sie tanzt auch noch, aber sie arbeitet eben auch mit Seilen und bezeichnet sich selber, und das macht sie durchaus auch mit so einem zwinkernden Augen, als Bondage-Ballerina. Bondage muss man vielleicht erklären. Das steht für diese japanische Fesselkunst. Die kennt man vielleicht aus der Aktfotografie von Araki, diesem japanischen Fotografen. Und Tasnia, die bettet eben diese Fesselkunst ein in ebenso tänzerische Performances und arbeitet da, das muss man schon so sagen, ziemlich kunstvoll eben mit dem Seil an ihrem Körper, an den Körpern von anderen. Und das macht sie total hingebungsvoll und ganz sorgfältig. Und man sieht halt, dass diese Seile für sie so eine ganz besondere Bedeutung haben. Und ich dachte dann eben, das ist bestimmt eine Person, die mir viel über diesen speziellen Gegenstand erzählen kann.
Ich habe hier bestimmt so 30 Seile und das ist so wie mit Spitzenschuhen. Da hat man halt einen Schuh für die großen Pirouetten und einen für die Sprünge und einen für die Stange und ein paar arbeitet man gerade ein. Und es ist so ein bisschen vergleichbar mit den Seilen. Da gibt es dann 2 für den Oberkörperharness, die sind vielleicht auch zugeschnitten auf die Person, mit der man arbeitet. Und dann ein bisschen stärkere als Hängeseile und eben die kleinen zum Anknüpfen und vielleicht dünnere noch zum Dekorieren. Dann auch ein bisschen verschiedenfarbige. Ich arbeite auch mit ganz unterschiedlichen Seilen, meistens mit Jute, das ist das Material. Die Pflanze kommt sogar tatsächlich aus China und wird dann in Japan verarbeitet. Und genau, die sind ein bisschen weicher, die Fasern, als die Jute, die man hier in Deutschland bekommt. Die werden dann bearbeitet, abgeflammt, damit die Fusseln weggehen. Und durch
mit einem Feuerzeug oder wie muss man sich das vorstellen?
Nö, ich mache das so über einen Bunsenbrenner. Und dann wird der Ruß abgenommen, dann wird eine Schicht Wachs- und Jojobaölmischung draufgeschmiert, damit die so glatt und führig werden, und es ist auch Seilpflege. Ich bin ausgebildete Balletttänzerin und dadurch ist mein Körper irgendwie so mein erstes Instrument oder mein erster Arbeitspartner. Und Ballerina vielleicht eher umgangssprachlich. Ich habe zwar mal kurz an der Oper getanzt, aber bin dann schnell weg aus dieser Maschinerie und in den so freien Performance-Bereich gegangen. Und Bondage, ja, das ist eben die andere Praxis. Wobei, das kombiniert sich eben auch ganz gut und inspiriert sich irgendwie. Und man ist ja, wenn man in den Seilen hängt, auch oft ein bisschen in akrobatischen Positionen zusammengefaltet.
Das kommt ja ein bisschen aus dem privaten Kontext, wo zwei Leute eine gute Zeit miteinander haben wollen. Du bringst es aber auch auf die Bühne. Also du bringst es im Grunde genommen in diesen Kontext, der eigentlich klassisch eher dann dem Tanzen gehört. Warum findest du das interessant in diesem künstlerischen Kontext?
Also erstmal geht es vielleicht sogar in diesem privaten schon auch um so einen gewissen Inszenierungsmoment, um ein Ausgestelltwerden, Angucken. Also diese ästhetische Seite ist schon wichtig beim, würde ich sagen, japanischen Shibari. Und ich denke mal, bei mir ist das einfach durch meinen Job, also als Tänzerin arbeite ich oder als Performerin bin ich halt auf der Bühne und ich habe die in den letzten Jahren auch hauptsächlich so im Theaterbereich eingesetzt und ein Seil ist halt ein Mittel, mit dem man auch gut dramatische Momente erzeugen kann. In letzter Zeit wird es aber auch öfters mal installativ, also da ist dann vielleicht gar nicht mehr eine gefesselte Person, sondern jetzt mache ich gerade ein Co-Bühnenbild für ein Stück in Hannover im Schauspielhaus und da baue ich eigentlich eine Installation nur aus Seilen. Da geht es dann um Blumen und Äste und Naturmaterialien und aber auch Verwirrung und Verstrickung und netzartige Gebilde und ich glaube, ich habe immer schon gerne so handwerklich Sachen gemacht. Ich habe auch viel genäht früher, denn die Haare muss man ja auch immer flechten und ist auch so eine Idee, dass man sagt, okay, das Seil ist die Verlängerung der Arme und in dem Sinne auch so eine Verlängerung der Umarmung. Wenn der Körper ein Papier ist, dann könnten die Seile eben so Linien und Kurven sein, sind irgendwie so ein Draht, Connection quasi, entweder zwischen A und B oder zwischen zwei Menschen oder manchmal fessel ich auch wie so Haushaltsgeräte einfach. Also es gibt in der japanischen Bondage diese so spitzwinklige Dreiecke, also schon so eine Geometrie und wenn die nicht stimmt, dann sieht es auch irgendwie nicht danach aus. Dann gibt es immer so ein Verhältnis eben von zum Beispiel Seilmenge und Körper oder auch Haut. Dann gibt es so Ansätze eben ganz sauber zu fesseln, wo Seile immer so ordentlich nebeneinander platziert sind und eben so schöne emblemartige Muster haben oder dann, also was ich auch sehr gerne mag, ist eher so ein bisschen messy und anarchischen Stil, der dann einfach so drüber geworfen wird. Und da gibt es ganz viele so ästhetische Philosophien, denke ich auch mittlerweile. Also, so kann man sie vorbereiten. Das mache ich für Shows oft. Und dann nimmt man sie hier in der Mitte und kann es einfach aufschmeißen.
Das heißt, du hast die jetzt quasi in so kleine Einheiten zusammengefaltet und eine Schlaufe drum gemacht?
Genau, die liegen dann so in Achten übereinander, damit sie beim Aufwerfen sich nicht vertüteln. Und zum Lagern nehme ich es ein bisschen großzügiger, so auch wieder in Achten. Und mache einfach so eine Schlinge, Knoten rein, ganz locker, damit sie keine Knicke kriegen und sich auch entspannen können, wenn sie nicht benutzt werden.
Wenn du jetzt bei dir selbst anfangen würdest, zum Beispiel, weiß ich nicht, am Arm oder am Fuß, kannst du mal vormachen, wie das aussehen würde?
Genau, also es gibt halt so diesen klassischen, den man over und over, zweimal dieses Rumschlingen und dann einen Doppelknoten, dann baut man hier erst so eine Schelle und zieht sie ein bisschen fest und dann macht man einen gegenläufigen Knoten darauf. Und der beißt sich dann auch ein bisschen fest. Und der kann eigentlich schon so ganz gut Gewicht nehmen. Oder dann gibt es einen zweiten Somerville Bowline. So, der ist ein bisschen komplizierter zu machen. Aber der ist auch sehr nützlich, weil er sich absolut nicht festzieht und unter Belastung sich zusammenzieht. Ohne dass die Schelle enger wird. Die haben schon so einen übergeordneten Wert. Das ist jetzt nicht nur ein Material, aber sind jetzt auch nicht so heilig, dass ich sie nicht auch einfach mal so liegen lasse. Die sollen nicht in der Sonne liegen, dann werden sie trocken. Einmal hat mein Freund im Streit sie aus dem Fenster geschmissen, da war ich sehr sauer. Ich dann im Morgengrauen wieder von den Bäumen von der Straße gesammelt. Ja, ich frage mich manchmal auch, ob ich die nicht einfach mal weglasse, weil das auch noch ein Wunsch ist, eigentlich mehr so meine tänzerische Arbeit zu entwickeln und die Seile doch viel Aufmerksamkeit beziehungsweise eher so die Menschen, die dann da drin sind oder da drum nehmen. Und bis jetzt komme ich aber nicht los.
Ja, nicht schlecht. Ich war jetzt vor allem beeindruckt davon, dass in den Seilen hängen man ja eigentlich kennt als jemand, der sich vollkommen hängen lässt, möglicherweise verkatert ist oder nicht weiterkommt. Auf jeden Fall wahnsinnig schlaff. Aber das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Man braucht sehr viel Körperspannung, um in den Seilen zu hängen.
Also ich glaube, man braucht sehr viel Körperkenntnis, ja, um das zu können, glaube ich schon. Ja, ja, ja. Und ich fand das auch ganz schön, dieses Bild, was sie gezeichnet hat mit den Seilen als Verlängerung der Arme. Mhm. Weil da kann man sich ganz gut vorstellen, glaube ich, wie das A mit ihrer Arbeit so als Tänzerin selber zusammengeht, aber auch B, warum sie sich auch selber in diese Seile begibt. Da hat sie dann gesagt, das ist dann ein bisschen wie getanzt werden. Also so als Tänzerin muss man sich auch immer so in die absurdesten, ja, im Grunde genommen Körperhaltungen so aus reiner Kraft selbst hineinbewegen. Und ich glaube, das ist dann eben mal sozusagen das jemand anders überlassen.
Hast du die angefasst? Waren die weich? Sehr schön. Ich habe mir die jetzt ganz weich vorgestellt und ganz, ganz geschmeidig.
Nee, die können, also das sind schon, also die sind natürlich weich von den Fasern her, aber das sind schon feste Seile, so, ja. Also so, die schubbern nicht und die tun jetzt nicht weh oder sind so aufgeribbelt, wie ja manchmal diese Plastikseile, die man so im Baumarkt besorgt, aber sie sind, das sind schon Seile.
Ja.
Hast du dich da auch mal fesseln lassen und das mal probiert, wie das ist mit der Enge und den verlängerten Arm und dem Gefühl?
Nee. Ich war jetzt tatsächlich da zum Interview.
Ja.
Ja, schön. Dann vielen Dank, liebe Katja.
Bitteschön.
Wir sind alle Cheesecake.
Genau, richtig. Ja. Den habe ich letztes Mal ausprobiert.
Das ist der mit Erdnüsse und Schokolade, sogenannte Snickers.
Ja.
Dann gibt es Schoko und Himbeere.
Ja, der Schoko schaut natürlich auch klasse.
Dann gibt es der Herbst-Ding, das ist mit Kürbis und Ingwer. Und ganz oben ist Stracciatella.
Sehr gut. Dann nehmen wir jetzt drei Stück.
Alles klar.
Dieser schöne, jazzig anmutende Laden, das ist das Café La Pepina. Und im La Pepina, da ist Elena die Chefin. Und dorthin haben unsere beiden Autoren Stella Junke und Josef Maria Schäfers unseren Hermann, unseren Sauerteig auf Reisen einmal hingetragen. Und jetzt hören wir mal, wie es ihm dort ergangen ist.
Komm rein, mach mal ein bisschen Platz. Warte mal, machen wir auch die Tür zu? Wenn ich meinen Hefeteig mache, mache ich die Tür zu zum Beispiel, weil ich will nicht, dass es kalt wird.
Okay. Ja. Was ist da denn drin?
Kürbis.
Kürbis? Ah, das sieht aber...
Ja, ich mache so die Brötchen.
Wie?
Ja, belegte Brötchen.
Ah, okay.
Mit Taleggio, das ist so ein halbfester Stinkkäse.
Ja.
Und das.
Kannst du ja Kürbis da reinpacken in den Hermann.
Können wir auch mit Kürbis und Käse machen. Ich habe, warte mal, der Taleggio ist zu weich. Aber... Ah, da. Das könnte das sein. Raclette-Käse.
Was heißt denn Hermann auf Italienisch? Hermano?
Ernesto ist nicht das gleiche. Hermano, glaube ich, gibt es. Aber ist ganz, ganz selten. Gott sei Dank, es klingt schrecklich.
Hast du das eigentlich alles selber beigebracht oder lernt man das automatisch, wenn man in Italien...
Also, nee. Auch weil Kochen und Backen sind zwei unterschiedliche Sachen und mich interessiere mich für Essen und daher kommt. Sonst habe ich unnützliche Sachen gelernt, wie Latein und Griechisch und sowas. Aber... So. Den Kürbis ist jetzt geschnitten, ist ein bisschen nass. Ich frage mich, ob das den Teig stören wird. Entweder machen wir noch ein bisschen Mehl dazu oder wir könnten ein bisschen Sesam machen. Sesam trocknet aus und es ist ein Tick bitter. Wollte ich mit dem Raclette-Käse vermischen und in den Hermann reinpacken.
Kommen sonntags viele Leute hier?
Nachmittag fürs Kuchen. Oh ja, Nachmittag fürs Kuchen ist viel. Aber muss es auch. Die ersten 5 Jahre waren so gemütlich. Dann 2014 haben wir renoviert. Die Miete ist mehr als verdoppelt und dann musste das Ding laufen oder sterben. Und da habe ich eigentlich entdeckt, okay, das richtige Pferd, auf den ich setzen muss, ist das Kuchen und Cheesecake. Beim Kuchen war ziemlich Jungfrau und deswegen alles, was mir gefragt worden ist, habe ich gemacht. Und dann natürlich mit meinem italienischen Geschmack und so etwas abgerundet und Gott sei Dank hat funktioniert. Ich habe ein Händchen für Kuchen und wusste das nicht. Jetzt habe ich es entdeckt.
Aber ist das eigentlich jetzt ein italienischer Laden? Wie heißt der Laden eigentlich?
Der Laden heißt sich Caffè della Pepina und das ist ein sehr italienischer Name, weil das ist ein Kinderlied aus der 70er. Es geht um ein Mädchen, Pepina, sie schmeißt in die Kaffeemaschine alles Mögliche, Schmetterlinge, Flügel, Salz, Pfeffer, Sand. Auf Deutsch würde man sagen, ein Quatschkuchen. Und da das hier so ein bisschen, hier kommen Kinder im Sommer, es wird alles so ein bisschen gelacht und nicht so ernst genommen. Und deswegen dachte ich mir, das ist ein passender Name. Il caffè della Pepina non si beve alla mattina. So, jetzt zurück zum Kuchen. Wollte ich da anfangen? So, instinktiv würde ich so machen. Die ganze Flüssigkeiten zusammen, die Eier in den...
Aber wenn man aus Neapel kommt, ist das dann hier nicht alles...
Ah, ich bin jetzt hier seit 26 Jahren und ich war schon gut eingedeutscht. Das sage ich manchmal auch zu meinem Freund, der ist Deutsch. Wenn er noch was von mir will und sagt, hey, ich bin eingedeutscht genug, mehr wird nichts.
Du kannst hier Auto fahren, ohne zu hupen und so.
Ich kann Auto fahren, aber ich verunsicher die deutsche Fahrer, wenn ich zu viel rückwärts fahre. Ich fahre rückwärts wie eine Italienerin.
Ihr arbeitet auch nur Italiener dann, oder?
Also in die Küche schon. Das war immer italienisch. Aber am Tresen, was uns der Glück bringt, wir sind auch zum Beispiel alle wieder Frauen. Manchmal gibt es auch wieder einen Mann hier drin. Halten die nicht immer ganz lange, aber kommen immer wieder. Moment, ich habe weder den Ofen noch ein Backblech vorbereitet. Ich doofe. Machen wir erstmal warm. So, und ein Backform. Ah, Entschuldigung.
Machst du jetzt in die Mitte?
Ich mache das in die Mitte, genau. Weil da ist die Temperatur am, wie sagt man, ausgewogenste?
Ja.
Dann machen wir 30 Minuten und dann gucken wir.
Was machst du jetzt?
Ich will die Cookies vorbereiten. Die müssen auch in die Mitte so ein bisschen roh sein. Ich sag, die amerikanische Küche, ihr großer Trick ist nicht alles backen. Sie sind ein bisschen grob. So, Cookies. Sinn gemacht. Nach dem Hermann kommt die rein.
Ich glaube, er geht ein bisschen auf.
Ist lustig, auf Italienisch sagt man wachsen und Kuchen geht nicht.
Ach so.
Der wächst. Ich nehme einen Zahnstocher. Ah, ist trocken. Dann würde ich den rausnehmen, das Ding ist trocken. Hm. Ich nehme ein paar Tellerchen.
Soll ich das mal essen hier?
Ja? Mach mal. Und dann geben wir es zu Marco, das gar nicht kennt. Allora, mi stanno facendo un esperimento. Ho dovuto cucinare una cosa tedesca mai fatta e ci ho messo pure qualcosa di diverso dentro. Un Hermann Kuchen.
Und?
Ist gut?
Ich mag Käse sehr.
Du schmeckst den Käse daraus.
Ja, was fehlt denn? Süße?
Ja, finde ich auch. Es fehlt Wasser. Ich finde es oft bei deutschen Hefeteig.
Das ist ein angenehmer Geschmack.
Letztes Jahr habe ich in Deutschland Rezept einen Hefeteig mit Rhabarber und Vanillencreme. Das war eine Depression, das Ding. Man gibt sich so viele Mühe für so wenig Geschmack. Nee. Dann kann man direkt eine Scheibe Brot nehmen.
Elena haben wir gehört aus dem Café La Pepina, die den Hermano, den guten alten Hermann, dieses Mal geknetet, geweift und schlussendlich auch gebacken hat. Walter Leitner hat entdeckt, dass man Kohlendioxid in der chemischen Industrie nutzbar machen kann. Das ist jetzt schon 30 Jahre her. Aber jetzt erst bekommt er einen Zukunftspreis dafür.
Die Spannung und die Begeisterung, wenn man dann die Analyse bekommt, das ist wieder Suspense am Ende eines Krimis, wo man auf die Auflösung wartet. War denn jetzt der Gärtner tatsächlich der Mörder oder doch der Chauffeur?
Visionäre. Geschichten aus der Wissenschaft.
Mein Name ist Walter Leitner. Ich bin Direktor am Max-Planck-Institut für chemische Energiekonversion in Mülheim an der Ruhr. Und es gab ein Experiment, wo wir beobachtet haben, unerwarteterweise, dass die Zersetzung des kleinen Moleküls Ameisensäure zu Wasserstoff und CO2 ein sogenannter reversibler Prozess ist, dass das auch in die andere Richtung funktionieren könnte. Das war tatsächlich nur ganz, ganz wenig in der Literatur bekannt. Es gab kaum Vorarbeiten und die Tatsache, dass man eben das CO2, das als Treibhausgas bekannt ist und das Abfallprodukt der Energiewirtschaft ist, mit Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien gewonnen werden könnte, wieder zurück in einen Wertstoff umgewandelt werden kann. Aktueller denn je dieses Thema und damals eine sehr überraschende Beobachtung. Man hat ja eine Arbeitsgruppe Kollegen und dann erzählt man das erstmal und sagt, was meinst du denn? Und dann sagt der eine, kann doch gar nicht sein, glaube ich nicht. Und dann muss man die überzeugen.
Und was war der Moment, wo es Klick gemacht hat?
Ja, das war tatsächlich so. Ich war damals noch selber im Labor, hands-on. Große Überraschung, zurückgegangen, was könnte das denn bedeuten? Und da steht man dann schon spät abends vor dem Reaktor und hofft, dass rauskommt, was man erwartet hat. Und Gott sei Dank zieht sich das dann auch durch das weitere Wissenschaftsleben durch und man darf diese Momente immer wieder erleben. Aber wenn es das erste Mal passiert, dann ist das eine besondere Begeisterung.
Und was hat's gebracht?
Jetzt ist es gelungen, CO2 als Rohstoff für Kunststoffe einzusetzen. Das haben viele Leute auf der Welt versucht, aber nur in dieser Konstellation ist das jetzt in Deutschland geglückt. Und das spart Rohstoff, das spart Erdöl bei der Herstellung von Schaumstoffen insbesondere und geht jetzt auch in die industrielle Umsetzung.
Also ich möchte ganz offen sein, ich habe das nicht gewusst und ich habe jetzt auch nicht ganz genau alles verstanden. Aber Uli, mein lieber alter Freund und Kupferstecher, mein Studiogast der Herzen, mein Plus Eins. Du hast technische Kybernetik und Automatisierungstechnik am Bereich Regelungstechnik und Prozesssteuerung der Sektion Informationstechnik an der Technischen Universität Dresden studiert. Hast du das gewusst, was wir gerade gehört haben?
So ganz im Detail habe ich es nicht gewusst. Ich beziehe heute mein Wissen auch aus irgendwelchen Suchmaschinen oder Enzyklopädien. Aber Kohlenwasserstoffe liegt so ein bisschen auf der Hand, dass man die neu zusammenmischen kann. So ein bisschen denkbar ist es.
So ein bisschen denkbar ist es. Gut, gesprochen wie ein Chemielehrer. Ja, Uli, sag mal, das ist natürlich eine ungewöhnliche Freundschaft, die wir hier pflegen, weil es eine ist mit einem relativ großen Altersunterschied. Du bist was, 17 Jahre älter als ich? 16, 17?
Also ich weiß es gar nicht.
20?
Also
bist du für ein Jahrgang?
Also ich bin Jahrgang 1965.
Aha.
Und wie viele Jahre dazwischen liegen, mag ich jetzt auch nicht berechnen. Aber ich habe solche Erfahrungen mit Altersunterschieden gemacht, die für mich eher so sind, dass die für mich nicht wichtig sind bei einer Freundschaft. Als meine Kinder im Kindergarten waren, da konnte ich mich mit manchen Dreijährigen oder Vierjährigen super unterhalten und mit manchen halt auch nicht. Also ich gebe auch zu, es gab auch welche im Kindergarten, mit denen ich mich nicht verstanden habe dort.
Mhm.
Und für mich ist der Altersunterschied oder das Alter eines Menschen nicht so super wichtig, weil ich in allen Altersgruppen gute Freunde habe und es halt darauf
also
ankommt.
Von drei jetzt hoch bis greise 90 Jahre, du bist mit jedem Freund.
Ja, und mit manchen Greisen versteht man sich und mit manchen nicht. Und mit manchen Kleinkindern versteht man sich und mit manchen auch nicht. Darf man ja mal zugeben.
Ja, ich glaube, dass es auch bei unserer Freundschaft und diesem Altersunterschied eher so ist, dass die Kluft zwischen dir und meiner Mutter größer wurde, obwohl ihr eher im gleichen Alter seid, weil meine Mutter immer vernünftiger und immer erwachsener wurde, während du dir sowas Jungenhaftes beibehalten hast. Es kommt sicherlich nicht von ungefähr, dass du heute ein T-Shirt anhast, auf dem steht, es dauert sehr lange, bis man jung wird.
Ja, für
von
mich,
Pablo Picasso ein Zitat.
Ja, für mich ist es halt schön, wenn ich mit jungen Menschen was unternehme. Das muss jetzt keine Gleichmacherei sein oder auch gerne mal was Kulturelles, wo dann vielleicht der, der ein bisschen älter ist, die Sache anleitet und die Jüngeren machen mit. Das ist dann schön, wenn man so Ideen
hat. Theater meinst du da jetzt, ja?
Theater zum Beispiel oder ein bisschen Film drehen in der Freizeit. Das sind so Sachen, wo man dann von den jungen Leuten viel lernen kann. Und wo man sehr viel mitnimmt, also zum Beispiel, wenn ganz junge Schauspielerin mit ganz schlechter Laune zur Probe kommt und eine super Leistung abliefert und man dann sagt, hey, wie hast du das hinbekommen? Du hast heute ganz schlechte Laune und bist krank, du hast aber super gespielt. Ja, ich muss halt abliefern, ich muss halt abliefern. Da kann man halt auch, wenn man ein bisschen älter ist, sehr viel lernen von einem jungen Menschen, der, wenn es drauf ankommt, genau das Richtige macht.
Oh. Schade, dass ich nicht gemeint war mit der Schauspielerin. Für den Moment etwas neidisch auf die Schauspielerin, die halt abliefern muss. Toll. Ich begrüße sehr, sehr herzlich Klaus Schirmer hier im Studio. Du hast eine Geschichte mitgebracht über zwei Turmspringerinnen, in die wir vielleicht am allerbesten einsteigen, wenn wir uns mal ein Geräusch anhören. Schön. Ja, hier haben wir ja sicherlich gehört, wie jemand springt, im Wasser landet und dann ja, wieder auftaucht. Eine von den beiden Ladies, die du über 8 Jahre lang begleitet hast als Journalist, Q und Me heißen die. Ja, erzähl doch mal ein bisschen was über die.
Genau, ich habe die 2010 kennengelernt. Ich war da selber beim Schwimmen in der Halle, Europasportpark Berlin. Und bin dann nach dem Schwimmen raus zum Ausgang und da ist rechts die Tribüne, so ein Eingang, da war die Tür offen und habe dann ganz spontan entschieden, ich gucke da mal zu, was da läuft und das war das Training der Turmspringerinnen und ich war da sehr beeindruckt, was ich da gesehen habe, das sind die Sportlerinnen sind pausenlos den Turm hochgestiegen, vor bis zur Kante gelaufen, haben einen ganz kurzen Moment innegehalten. Und dann mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit, mit zig Umdrehungen in die Tiefe gestürzt. Es ging wahnsinnig schnell, war sehr elegant, aber niemals überhastet. Sie waren sehr konzentriert dabei.
Ja. Wenn die da oben stehen geblieben sind, um gleich runterzuspringen, hast du gedacht, die haben vielleicht auch immer einen kleinen Moment Angst davor?
Absolut. Ja? Also das war so eine Mischung aus Angst und Konzentration, aber mit sehr viel Professionalität. Also in dem Alter, wie gesagt, die war 15, die Q, die wir jetzt gerade beim Sprung gehört haben.
Also für 10er, das ist so ein Adrenalinkick. Ich habe immer Respekt vor 10 Meter Turm, egal was ich da für einen Sprung runter mache, weil ich weiß, dass es sehr gefährlich ist. Und man muss ja unten, wenn man auf die Wasseroberfläche prallt, auch mehr als das Fünffache des Körpergewichts aushalten. Ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben. Man hat Glücksgefühle, wenn man dann unten heil ankommt.
Ja, also ich glaube, wir haben alle schon mal, ich habe schon mal auf dem 10er gestanden. Ich bin dann auch ordentlich rückwärts wieder runtergegangen. Ich wollte nur mal gucken, wie es aussieht. Ich bin nicht gesprungen. Ja, das mit dem Adrenalin, was die Q da erzählt, kann ich tatsächlich sehr gut nachvollziehen.
Ja, und das war so eines der ersten Statements, die ich von Q damals eingefangen habe. Und da wurden dann wirklich 8 Jahre draus und es war dann der Weg zu Olympia, auf dem ich sie begleitet habe. Und es wurde tatsächlich dann auch eine Geschichte über Angst und Adrenalin, gleichzeitig natürlich übers Erwachsenwerden und über die Schwierigkeit, irgendwann von seinem Traum loszulassen.
Anna, mit so eben ist alles versaut, du weißt ja. Also, Ruhe im Anlauf, hohen Sprung und Pause. Fangen wir mal an. Gio, gehst ein bisschen früher aus der Schraube. Ja? So. Machst aber mit dem Arm zu wenig. Mit dem muss ich die Schraube wieder anhalten. Also aktiv gegen die Drehrichtung. Nochmal von vorne anfangen.
Also es ist nicht nur Angst, dass da eine Rolle spielt, sondern auch Druck, hört man so ein bisschen, ne? Wie der Trainer den Mädchen da so schon Pfeffer gibt.
Absolut. Und du hast jetzt gehört, das ist die Trainingsgruppe. Das sind vier Mädchen gewesen, die Q, die Mi und Anna und Talisa. Die Jüngsten waren 14, die Älteste war 17. Und ich habe auch ziemlich schnell am Anfang erfahren, die vier gehören zu den besten Turmspringerinnen in Deutschland in ihrer jeweiligen Altersklasse.
Wussten die das?
Klar.
Ja. Also, fang an. Deutsche Meisterschaft, erster Platz, eigentlich schon jeder von uns. Mindestens fünfmal
oder so, ja.
Dann international sind wir auch schon gestartet erfolgreich.
Ja. Genau, und die hier ist Jugend-Europameisterin.
Ja, Keo ist Jugend-Europameisterin vom Turm. Ja, und ja. Hoffnung, dass dieses Jahr. Und die da ist Dritter geworden vom Turm.
Jule.
In der A-Jugend, falls es euch interessiert.
Ah, tut das, interessiert uns. Klaus Schirmer ist hier. Er hat 8 Jahre lang 2 Turmspringerinnen, die beiden Mädchen Q und Mi, dabei begleitet, ja, wie sie sich faktisch auf dem Weg zu Olympia gemacht haben. Das klang jetzt ja schon total siegessicher, als ob das eigentlich ausgemachte Sache ist, oder läuft die Sache? Hast du das, ich weiß nicht, Uli, vielleicht hole ich dich hier nochmal rein. Schön, dass du noch da bist. Hast du das auch so gehört, dass die jetzt eigentlich gesagt haben, es ist eine Frage der Zeit, bis wir Olympia machen?
Ja, sie hatten eine ganz große Zuversicht und so eine Selbstverständlichkeit, ja, die Preise zu gewinnen. Und ich bin auch froh, dass sie dabei geblieben sind, denn von anderen Turmspringern hört man, dass sie dann zum Parcours gehen und sich verletzen und sowas alles. Dann ist wahrscheinlich doch sicherer, man bleibt in der Nähe des Wassers.
Ja, aber es ist auch nicht ganz ohne. Auch wenn man nur ins Wasser springt, kann ganz tolle wehtun und die Verletzungsgefahr ist immens. Mi zum Beispiel, das ist die älteste von denen, als ich sie 2010 kennengelernt habe, die war da 17, die ist extra aus Aachen nach Berlin gezogen, ins Sportinternat, um dann hier Leistungssport-Turmspringen zu machen.
Bei einem kleinen Fehler kann man sich so schwer verletzen. Es gab auch schon Todesfälle. Und das ist das, was die meisten Ballsportler zum Beispiel nicht verstehen. Ich hatte in meinem Internat Volleyballer. Und wir streiten uns immer darum, welche Sportart einfach schwieriger oder anstrengender ist. Aber die verstehen einfach nicht. Die denken, wir springen einfach nur runter und klettern wieder hoch. Und das machen wir jahrelang so, einfach so. Und das einzige Anstrengende ist, wenn wir in der Luft sind. Aber das ist ja nicht wahr. Und wir haben richtig Angst, wenn wir so schweren Sprünge machen müssen und es tut ja auch weh. Und bei denen haben die vielleicht Angst, haben die mal einen Ball gegen den Kopf bekommen oder so.
Das finde ich ganz großartig. Die Überheblichkeit der Turmspringerin gegenüber den dämlichen Ballspielern, die können doch nur bam, 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 bam. Während sie wirklich, ja, Hochleistung im wahrsten Sinne.
Und die lebensgefährlichen Sachen machen.
Ja.
Ja, und um sowas überhaupt auszuhalten und durchzustehen, die haben mit 5 oder 6 angefangen. Also Mi hat mir erzählt, die ist eher zufällig reingerutscht, die hat sämtliche Sachen gemacht mit 6. Sie hat Taekwondo gemacht, sie hat Klavier angefangen und sie ist halt bei Turmspringen deshalb dabei geblieben, weil sie da früh Erfolge hatte. Da gab es dann schon früh Medaillen und Pokale und ich glaube, das ist auch in der Sportart so angelegt, um die Leute bei so einer komplexen Sportart überhaupt dabei zu behalten. Und der Jugendtrainer hat mir auch erzählt, dass die 2, 3 spezielle Scouts haben, Trainerinnen, die sich dann diese Schwimmkurse anbieten im letzten Kita-Jahr für die Kinder.
Genau.
Und da wird geguckt, wie sind die drauf, wie bewegen sie die?
Es werden vorrangig erstmal Körperbaumerkmale angeguckt, also kleine, schlanke, zierliche Kinder. Und ein paar Bewegungsübungen werden mit denen gemacht. Und dann werden sie mal zum Probetraining eingeladen. Und da erkennt man dann auch schon ein bisschen die koordinativen Fähigkeiten und ob sie mutig sind. So, und dann versucht man die, wo man denkt, das könnte mal ein Wasserspringer werden, zu halten. Und dann versuchen wir in spielerischer Form die Kinder ans Wasserspringen zu binden.
Ja, und das Binden ist tatsächlich, weiß ich aus eigener Erfahrung, gar nicht so leicht. Ich habe nämlich auch meine Kinder in die Kindergartengruppe zum Schwimmen geschickt. Und da sagte dann auch irgend so ein Trainer da im Velodrom, na, das ist ja vielleicht ein kleiner Turmspringer da. Und ich stand da und dachte mir, ja, genau, ein Turmspringer bitte. Aber kam nicht dazu, er hatte wirklich so überhaupt keinen Bock.
Ja, weil was dann auch schnell klar wurde, als ich die begleitet habe, ich war ja die ersten 2 Wochen 2010 da jeden Tag beim Training und die Mädchen müssen da um 7.30 Uhr, entweder geht es mit der Schule los, das wechselt von Tag zu Tag, entweder mit der Schule um 7.30 Uhr oder mit dem Training und es zieht sich bis abends 18 Uhr. Mhm. Permanenter Wechsel, 2 Stunden Training, 2 Stunden Schule. Und das bis, die haben praktisch einen 8-Stunden-Tag oder 9 und das auch noch 6 Tage, diese extreme Doppelbelastung aus Sportschule und Hochleistungstraining.
Freunde, die außerhalb sind, sieht man halt nicht mehr oft oder man kann sich halt kaum mit denen treffen, weil man immer Training hat.
Die beneiden uns eigentlich, denke ich. Also
mit dem Wegfahren und so meinst du jetzt?
Ja, weil wir kommen überall hin und wir erreichen, also die meisten von uns erreichen viel.
Ja, daran leiden wir uns, aber manchmal denken die auch, ja, so viel Training, zum Glück habe ich das nicht.
Ja, die sind manchmal sauer, wenn wir keine Zeit für die haben. Die sind doch nicht sauer.
Doch.
Was hast denn du für Freunde?
Ich habe gute Freunde, aber die können das nicht verstehen. Beispiel, die kennen das ja nicht, dass du den ganzen Tag trainierst.
Nee, meine.
Die leben doch ein anderes Leben.
Trotzdem, meine sind nicht gleich sauer.
Wir leben in unserer eigenen Welt, aber das ist okay.
Ich denke mal, dass die das so ganz einfach sehen, ja. Die fängt an, springt, hat Erfolg, aber das harte Training, das sehen die gar nicht raus.
Hast du denn dort bei dem Training auch welche kennengelernt, die sogenannte Universalgenies waren? Ich habe welche kennengelernt, die waren die Besten im Sport und dann auch noch die Besten in der Schule und in der Mathematik. Gab es solche Universalgenies bei den Turmspringern auch?
Also was ich mitbekommen habe, der Trainer hat schon immer mal auf die Zeugnisse geguckt, dann zum Halbjahr und dann nochmal diverse Worte weitergegeben. Also da wird schon Wert drauf gelegt. Und auch mit 14, 15 wissen die Mädchen, Abitur ist total wichtig. Sie sind in einer absoluten Randsportart, was sie da betreiben. Also es ist eine Parallelwelt, in der sie sich bewegen. Also wir haben jetzt gerade das gehört, wie die Freunde sie wahrnehmen. Und das nehmen sie alles gern mit. Aber sie wissen, wie wichtig Schule ist. Und das ist bei ihnen ganz oben. Und natürlich, die haben ja auch teilweise eine Schulstreckung, dass sie dann 3 Jahre auf 2 Jahre oder 2 Jahre auf 3 Jahre gestreckt werden. Mhm. Da wird schon sehr gut kooperiert. Aber klar, Leistungssport ist ihr absolutes Leben und das große Ziel Olympia vor Augen. Und Q, die wir schon ein paar Mal gehört haben, ist die erfolgreichste von ihnen und auch so ein bisschen das Versprechen. Sie war Junioren-Europameisterin, als ich sie kennengelernt habe.
Q ist eine ganz mutige Sportlerin. Man kriegt nicht viel Mädchen so auf den Turm in so einem jungen Alter, und die schon solche schweren Sprünge macht. Ja, sie ist ja auch noch elegant und hat Ausstrahlung. Ja, da ist ja viel Ästhetik drin, wenn man diese Sprünge sieht. Ja, ist okay. Mach die Schraube, versuch mal die Schraube kleiner, ein bisschen schneller zu machen. Ja? Hoch die Arme und dann zack, dass sie noch ein bisschen schneller dreht. Dann liegt aber vom Ansatz besser. Ja? Verpeilst du aber unten. Ich sag mal, so eine talentierte Sportlerin gibt es ganz selten. Ganz selten. Den 3,5 Delfin springt kein anderes Mädchen in ihrer Altersklasse in Deutschland. Sie die einzigste.
Ich habe ja erzählt, dass ich 2010 sie kennengelernt habe, und 2 Jahre später kommt es zum großen Schnitt innerhalb der Trainingsgruppe. Die Jugendtrainingsgruppe, die so lebhaft war und so, die so dicke zusammengehalten haben, die wird gesprengt, aufgelöst, und die beiden älteren, Q und Mi, kommen zu den Erwachsenen. Die sind zuerst sehr schockiert und traurig, weil diese tolle Vierergruppe auseinandergelöst wird. Aber andererseits ist es jetzt die Riesenchance, von der sie eigentlich immer geträumt haben. Endlich zu den Erwachsenen, endlich einen Schritt weiter zu Olympia geträumt haben.
Der Übergang ist schwer, vor allem das erste Jahr. Also man schwebt so in der Mitte. Eigentlich ist man noch so jugendlich, aber trotzdem muss man bei den Großen schon zeigen, was man drauf hat. Und ja, für mich galten die Großen immer ja als super ehrgeizig, und die trainieren, ich sag mal, ohne Spaß, sondern einfach nur fokussiert auf den Einsprung, und die ganze Atmosphäre in der Trainingsgruppe. Man konnte halt nicht mehr jeden Tag Quatsch machen und über alles tratschen, sondern musste sich schon irgendwie erwachsener verhalten.
Tja, also würde ich jetzt spontan sagen, ist eine Erfahrung, die ich auch so machen musste, wenn auch nicht so schlagartig. Irgendwann kann man eben nicht mehr so mitquatschen. Da muss man bei den Erwachsenen mitmachen und so ein bisschen zeigen, dass man auch bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und sich wie ein Erwachsener zu benehmen.
Und in der Zeit kommen halt ein paar Dinge zusammen. Beide machen Abitur an der Sportschule. Sie sind raus aus diesem Kosmos Sportschule, auch wohl behütet, und müssen sich jetzt, um sich zu finanzieren, Leistungssport in der Randsportart, da gibt es sonst kein Geld, sie müssen sich bei der Bundeswehr um einen Platz in der Fördergruppe bewerben. Und das schaffen sie, weil sie ja gut sind, weil sie gute Leistungen gebracht haben, viele Titel gewonnen haben, das ist kein Problem. Aber sie wissen, wenn sie jetzt mal ein Jahr schlecht sind, fliegen sie raus. Früher war es so, hast einen Anschiss vom Trainer bekommen, eins auf die Mütze und gut war, oder auch nicht. Und jetzt fliegst du raus und dann ist dein Geld weg, deine Existenz. Also Caro, wie du schon gesagt hast, der Druck ist jetzt auf einmal ein ganz anderer. Klar, liegt in der Natur der Sache, im Alter begründet, und aber auch in der Sportart. Ne? Das ist keine Mannschaftssportart, wo ein anderer Mitspieler deinen Fehler ausbügeln kann. Du stehst ganz allein da oben, machst dir einen Kopf, denkst nach, und die Tagesform entscheidet. Es kann sein, du trainierst ein ganzes Jahr für eine Sprungserie und beim Wettkampf, dein letzter Sprung geht daneben und das ganze Jahr ist irgendwie ruiniert für die Katz. Und mit dem Alter steigen natürlich die Anforderungen. Es gibt neue Sprünge, die du vorher nie gemacht hast, weil sie zu komplex waren. Und du musst auch neue Sprünge zeigen, um international konkurrenzfähig zu sein. Und interessant ist auch damals schon gewesen, dass je älter man wird, desto höher ist die Angst vorm Sprung. Das war für mich dann auch erstaunlich. Wenn du jünger bist und kleiner, du bist unbekümmert, gehst hoch, freust dich und springst runter, machst auch deine schwierigen Sprünge. Aber mit dem Alter steigt die Angst.
Bei Schrauben beispielsweise, da muss man sich hinstellen und direkt abspringen. Weil wenn man zu lange steht und anfängt nachzudenken, dann weiß man gar nicht mehr, wo oben und unten ist und dann ist es vorbei.
Also oft auch mal wieder zurückgehen und sagen, nein, ich kann das nicht. Auch Tränen wurden sehr oft vergossen.
Massenweise. Wenn man Angst hat beispielsweise, dann möchte man nicht abspringen und dann weint man einfach, weil man
auch enttäuscht von sich selber,
ja, genau,
ist. Man will es ja auch schaffen, man weiß, man braucht das und man will ja auch beim Wettkampf gut dastehen und den Sprung gut ins Wasser bringen und so. Und wenn man dann an seinen eigenen Ängsten immer scheitert, ist es halt schon fürs Selbstbewusstsein und auch fürs
Ego. Das kratzt am Ego, ja.
Und wieder sage ich, kenne ich. Aber ich will jetzt nicht sagen, das ganze Leben ist ein Turmspringwettbewerb, aber vielleicht will ich das doch ein bisschen sagen. Vielleicht spitzt sich das beim Turmspringen nur sehr zu, was man sonst im Leben auch machen muss.
Ja, denn als Einzelkämpfer hast du ja auch manche Sendung ganz alleine bestritten. Heute sind wir ja hier im großen Team.
Ach so, ja, nee, es geht gar nicht so sehr um Sendungen, sondern um Momente, wo man das Gefühl hat, man steht da und muss springen. Also das gibt es ja echt oft im Leben. Naja, nur, dass die wirklich springen müssen. Die müssen noch ein bisschen tapferer sein.
Ja, und dieser Moment, wenn du dann oben stehst, und das ist ja ein paar Sekunden, du musst nachdenken, du musst das mental durchgehen, diesen Sprung in seinen einzelnen Elementen. Das sind ja manchmal 5, 6 Umdrehungen. Und so ein Sprung geht 1,5 Sekunden länger nicht. Und das war dann auf die lange Distanz gesehen bei Anna und Thalisa, die beiden Jüngeren, auch schon der Moment mit dem Druck und der Angst. Die haben es nicht mehr geschafft. Die haben dann aufgehört und haben Schlussstrich gezogen. Und für QMe, die sind dabei geblieben, die waren dann auch im Perspektivkader für Olympia, wie wir gehört haben, bis sich dann Mi im Training eine komplizierte Schulterverletzung zuzieht. Und es ist von 10 Meter. Wenn da was an der Schulter passiert, ist eigentlich das Ende der Karriere.
Ich wusste, mit einer Schulterverletzung dann wieder auf 10 Meter zu gehen, wird schwierig. Auch weil mein Arzt zu mir meinte, ja, er kann mir nicht versichern, dass ich wieder auf 10 Meter gehen kann. Ich habe auch mit meinem Trainer darüber gesprochen, dass ich eigentlich keinen Sinn mehr darin sehe. Er meinte, naja, wir haben erst 2013, die Olympischen Spiele sind erst 2016. Und er war der festen Überzeugung, dass ich das wirklich nochmal schaffe, mich ranzukämpfen. Und er war die ganze Zeit an meiner Seite und hat mich motiviert. Er hat letztendlich auch mich überredet, sonst hätte ich gesagt, tschüss.
Also hier sieht man auch ein bisschen dieses Dreiecksverhältnis. Du hast
Körper, Trainer, Geist.
Genau, der Arzt, der für deinen Körper verantwortlich ist, der Trainer, der für den Erfolg und für die Statistiken oder für dein sportliches Fortgehen verantwortlich ist und du mittendrin, der du eigentlich sagst, ja eigentlich ist jetzt Schluss, weil alle sagen, mit Schulter geht's nicht mehr und der Trainer hat es dann geschafft, sie zu motivieren, zu sagen, hey, 3 Jahre, das schaffst du, das kriegen wir wieder hin und nur deshalb macht sie weiter.
Hier oben? Ja, hier.
So schlimm nie.
Da unten. Da.
Noch einmal, ja? Mhm. Oh. Ja. Durchhalten, Mi. Gleich geschafft. Was man da jetzt gehört, was das wurde,
das war die
Mädchen angetan?
Das war die Mi in der Physiotherapie. Das geht dann ein Jahr lang, so eine Reha. Muss ich mal vorstellen, ein Jahr lang, um wieder springen zu können. Du bist komplett raus, während die anderen, in dem Fall ihre Freundin Q, in dem Jahr das erste Mal bei der Weltmeisterschaft dabei ist, in Barcelona bei den Erwachsenen, absoluter Höhepunkt. Mi ist zu Hause in der Physio, schaut sie sich im Fernsehen an, extrem bitter.
Ja.
Und aber für sie war das Motivation. Genau deshalb mache ich es. Ich will zu diesen großen Wettkämpfen in die weite Welt raus. Und 2014, ein paar Wochen, als die Reha abgeschlossen ist, springt sie ihren ersten Wettkampf, die deutsche Meisterschaft. Und gewinnt. Das erste Mal bei den Erwachsenen. Sie kam aus dem Nichts, während die anderen das ganze Jahr trainiert haben. Sie kommt aus dem Nichts ohne Wettkampfvorbereitung und gewinnt von 10 Meter.
Jetzt bin ich ganz kurz davor, ein bisschen zu heulen. Aber mach ich nicht, ich bin cool.
Und bei Q dagegen, die so erfolgreich war in der Jugend und das große Versprechen für Trainer und Verband, da läuft es auf einmal gar nicht mehr. Die Leistungen fallen ab und mit dem Trainer versteht sie sich nicht mehr. Das sieht man, wenn man, also als ich da immer wieder dort war, da hat die Chemie einfach nicht gestimmt. Also mit dem neuen Trainer bei der Erwachsenengruppe. Und das ist bei so einer Sportart, wo du so auf die Beurteilung angewiesen bist, der sieht dich jeden Tag, der beurteilt jeden Sprung, du springst Runde, er steht am Beckenrand, gibt neue Anweisungen, Beurteilungen. Wenn es da nicht passt, wird es schwierig. Und Q fliegt raus aus dem Nationalteam, kurz vor Olympia. Sie ist total außer Form, entmutigt, frustriert.
So wie mein Trainer dann mit mir gesprochen hat, klang es so, ja, mal schauen, wann ich da bin, dann kannst du bei mir trainieren und sonst meldest du dich einfach bei irgendjemandem. Da stand ich dann auch erstmal da und dachte so, okay, gut, sie können mir auch direkt sagen, dass sie mich nicht mehr haben wollen, so nach Motto. Also habe ich schon drüber nachgedacht, ja, wie wäre es denn, wenn du den Sport gar nicht hast? Hättest du jetzt schon deinen Bachelor vielleicht oder würdest du eine Ausbildung machen und dein eigenes Geld verdienen?
Ja, aber das wird, denke ich, auch so ein bisschen der Moment sein, wo sie sich entscheiden muss, hält sie fest, macht sie weiter. Und ja, hat sie festgehalten, hat sie weitergemacht?
Ja, die Situation ist die, sie ist allein in Berlin. Das Team fliegt mit Trainer nach London. Mhm. Wir sind jetzt 2016 im Olympiajahr und es ist der große Wettkampf Europameisterschaft in London.
Tolle. Und sie durfte nicht mitfahren?
Sie durfte nicht mit, ist ganz alleine ohne Trainer in Berlin im Becken und macht für sich alleine ihre Sprünge. Für mich dagegen, das ist wie so, das Gegenteil, läuft super. London ist ihre Lieblingsstadt. Total viel Zuschauer, 5.000 bis 8.000 Zuschauer, riesen Stimmung in der Halle.
Oh, very good start, very good start. They didn't hold back. Terrific jump off the platform. Perfect distance from the ball.
Und das ist ihr letzter großer Wettkampf vor der Olympia-Quali. Und sie springt im Synchronwettbewerb von 10 mit ihrer Partnerin Maria. Und es wird tatsächlich einer ihrer aufregendsten Wettkämpfe ihres Lebens. Und vorm letzten Sprung, nach Vorkampf, Halbfinale und Finale, ist sie auf Platz 4.
Natürlich war ich nervös, klar. Ich war von Anfang an nervös, aber ich wollte unbedingt Bronze haben. Und ich wusste, dass wir es können. Und ich wusste auch, wenn ich motiviert bin und aufgeregt bin, dann kann ich den Sprung auch gut machen.
Und es ist dann so, dass Maria und Mie zusammen extrem nervenstark sind in diesem Wettkampf und einen super letzten Sprung hinlegen. Und die drei vor ihnen platzierten Paare sehen das, springen nach ihnen und waren so beeindruckt, dass alle drei Paare nach ihnen patzen. Aber sowas von patzen. Und Mie und Maria gewinnen sensationell Gold.
And Great Britain and Russia come away with nothing from this one, but Germany are the champions.
Genau, und das ist der größte Erfolg von Mie. Und ein Ausdruck, dass sie in der Form ihres Lebens ist. Ich treffe sie dann 3 Tage später in Berlin, Goldmedaille umgehängt und strahlt über beide Backen, aber extrem fokussiert auf Rio. Also das ist Schnee von gestern, obwohl es erst 3 Tage her war und die Goldmedaille auch noch strahlt, aber der Blick geht total nach Rio.
Das ist jetzt noch der einzige Traum, den ich mir gern erfüllen würde. Also das werden meine ersten und wahrscheinlich auch letzten Olympischen Spiele sein. Weil ich bin jetzt 24 und da möchte man dann schon endlich mal bei den Olympischen Spielen teilnehmen, wofür man halt wirklich jahrelang gearbeitet hat, eigentlich fast sein ganzes Leben.
Was mich jetzt gerade wahnsinnig beeindruckt hat im letzten Teil, den wir gehört haben, die ist gerade Europameisterin geworden. Wenn wir das im Fernsehen sehen, denken wir so, wow, Life Goal, das größte Ding, was dir passieren kann, Europameister sein. Sie aber hält im Grunde gar nicht inne und rennt innerlich schon im Grunde genommen weiter, weil sie möchte gerne Olympiasiegerin sein.
Oder zumindest teilnehmen, nicht unbedingt gewinnen. Aber
nein, oh ja, sie möchte zu Olympia, ja.
Olympia ist der Fixpunkt, also Europameisterschaften sind, glaube ich, alle 2 Jahre, Weltmeisterschaften, Grand Prix, da gibt es ganz viele, um die Sportler bei Laune zu halten, über all die Jahre und Olympia nur alle 4, das ist einfach das größte Ereignis, vor allem halt auch bei einer Randsportart, das sonst überhaupt nicht medial stattfindet. Und ja, aber die Spannung dann hochzuhalten, sie ist Europameisterin und 4 Wochen nach dem Ereignis in London finden dann die Wettkämpfe in Berlin statt, die deutschen Meisterschaften. Da ist dann fast niemand mehr auf der Tribüne, nur noch Vereinskolleginnen und so. Und nur wer hier unter den besten 2 landet, fährt tatsächlich nach Olympia, nach Rio. Alles andere zählt nicht. Und was jetzt wieder erschwerend hinzukommt, Mie hat sich schon wieder verletzt. Und 2 Wochen vor diesem Wettkampf am Ellenbogen, dann hat sie überstreckt beim Trainingssprung. Und bis kurz vor den Meisterschaften war völlig unsicher, ob sie überhaupt teilnehmen kann.
Ja, ist mir egal, ich springe auch mit einem gebrochenen Arm. Man hängt ja viel dran, ne? Also ich muss im Vorfeld halt auch meinen Ellenbogen spritzen, weil sonst ging das gar nicht. Und die Physios im OSP und die Ärzte, die haben so geholfen und jeden Tag unterstützt. Ich war 2-mal täglich bei ihnen und mein Physio hat dann auch versucht, immer meinen Ellbogen so fest zu tapen, dass ich überhaupt von 10 Meter springen kann, weil sonst würde es gar nicht funktionieren. Und da bin ich auch sehr dankbar darüber, dass sie sich halt wirklich ins Zeug gelegt haben, die letzten 2 Wochen vor den Deutschen, weil die wissen ja ganz genau, was das eigentlich für einen Sportler bedeutet,
wenn er nicht mal an der Olympia-Quali teilnehmen kann. Und die wollten ja auch nur das Beste für mich. Und ja, letztendlich bin ich denen halt sehr, sehr dankbar.
Wenn ihr euch vorstellt, es gibt Einsprung, den musst du aus dem Handstand machen. Das heißt, sie muss an der Turmkante mit beiden Händen sich hinstellen, Handstand machen. Sie hat einen getapten Arm, kann ihn nicht voll belasten, muss da ein paar Sekunden stehen, 10 Meter über dem Wasser, 5 Meter über dem Zuschauerring und mit den Zehenspitzen bist du fast am Hallendach. Dann drehst du dich. Sie steht in Handstand, eine gefühlte Ewigkeit, du zitterst mit, sie hat keinen Wackler. Springt ein und was passiert? Es spritzt. Es spritzt und es geht Punktabzug. Und es spritzt nur deshalb, weil sie ihren Arm nicht komplett durchstrecken kann, weil sie einfach ein bisschen gebeugt mit dem Arm reingeht und es gibt Punktabzug. Das heißt, sie hat eigentlich keine reellen Chancen. Und wenn dann an einem Tag vormittags Vorkampf, darauf folgend Halbfinale und Finale, dreimal, das sind 18 Sprünge, ist Wahnsinn, psychisch wie physisch, aber sie kämpft, das sieht man ja an, sie kämpft bis zum letzten Sprung.
Also ich bin sehr traurig darüber, dass ich es geschafft habe, aber ja, es bringt jetzt auch nichts, dem nachzutrauern. Nach dem Wettkampf sind auch viele Trainer zu mir gekommen, haben halt gesagt, schade, dass es nicht gereicht hat. Aber man hat gesehen, dass du gekämpft hast. Ich meine, die Trainer und Kampfrichter, die wussten ja, was im Vorfeld passiert ist. Und ich bin trotzdem nicht schlecht gesprungen. Ich bin gut gesprungen. Mein Trainer war super zufrieden. Er hat halt gesagt, mehr war da nicht rauszuholen. Und er war froh, dass ich halt durchgehalten habe. Und ja, ich bin auch stolz, dass ich das wirklich geschafft habe.
Ich glaube, das sind auch wieder die jungen Leute, die abliefern. Die richtig abliefern und sagen, auch wenn es mir heute nicht so gut geht, ich gebe das Beste.
Ja. Wie alt ist sie zu dem Zeitpunkt?
24.
Also ja, ich habe jetzt gerade gedacht, ob das reicht. Also da sagt der Trainer dann, mehr war nicht rauszuholen. Aber ob einen das tröstet, dass nicht mehr rauszuholen war, es bleibt wirklich absolut fraglich.
Ja, auch ein bisschen so der Irrsinn, ne, im Leistungssport. Man weiß eigentlich, dass es nicht reichen wird gegen die Konkurrenz, aber du musst trotzdem alles bringen, damit du mit dir im Reinen bist oder damit wir als Trainer sagen können, du hast alles probiert und dieses ständig alles rausholen, obwohl man weiß, das ist eigentlich fast schon an der Grenze zur Körperverletzung, wenn du nur mit Spritzen und Tapen und okay, ich verstehe auch die Sportlerin, das ist die Olympia-Quali, das ist das Date schlechthin. Aber ja. Und bei dieser Meisterschaft dreht sich's schon wieder, während es für mich nicht reicht, kommt Cure auf einmal, die eigentlich gar keine Chance mehr hatte für Rio, aber sie macht ein großartiges Comeback und wird Dritte, ganz knapp hinter den beiden, die sich für Olympia qualifizieren.
Und Gewinnerin der Bronzemedaille, Cure Dong, Berliner PSC, 309,60 Punkte.
Und für sie ist auf einmal, Olympia 2016 ist zwar gestorben, aber nach Olympia ist vor Olympia, Tokio 2020.
Ah, das ist ja gleich.
Genau, und als es dann im Herbst weitergeht nach der Olympiade, verletzt sich Mi schon wieder. Ganz unglücklich, Kastensprung in der Trockenhalle, Kreuzbandriss. Ihr Dritter. Wieder ein Jahr Pause, wieder Reha, Aufbautraining, Physios. Aber weil sie das ja schon kennt, jeder andere wird aufhören und sagen, oh, so eine schwere Verletzung in dem Alter und mit der Liste an Verletzungen mache ich nicht nach. Aber sie, nö. Trotzig mach ich weiter, ich kenne das und sie ist ja jedes Mal stärker zurückgekommen. Sie ist damals gleich Meisterin geworden. Aber als ich sie am Ende der Reha dann treffe, das war das erste Mal, dass ich mich nicht lachen sah. Sie war immer so eine frohe Natur. Und bei dem Tag, als ich sie da getroffen habe, war es komplett anders.
Ich habe einen Anruf bekommen. Und dann hieß es, dass ich bei der Planung für die Bundeswehrstellen im nächsten Jahr nicht berücksichtigt wurde. Das waren die Worte. Ich habe auch mehrmals nachgefragt, warum nicht, weil von den Leuten, die halt alle drin geblieben sind oder reingekommen sind, war ich halt auch die Einzige, die im letzten Jahr halt auch international mit dabei war und auch als Einzige von denen einen internationalen Leistungsnachweis hatte für die Olympischen Spiele und ja. Null Verständnis. Wenn man von Anfang an mit mir so ehrlich gesprochen hätte, hier, pass auf, die Jüngere kommen nach, bla bla, konzentrier dich auf die Reha, dass du im Alltag wieder problemlos alles meistern kannst, kein Problem. Aber ich habe mich halt genau aus dem Grund ja Anfang des Jahres mit denen zusammengesetzt und darüber gesprochen. Und mir wurde halt gesagt, nein, zieh die Reha knallhart durch. Das ist das, was mich halt ankotzt.
Das kann ich sehr gut verstehen, dass sie da angekotzt ist. Arme Mi. Und das ist ja dann so ein bisschen, also das ist ja das, wovon sie auch lebt, oder? Das ist dann der Moment, in der so quasi wie ihr BAföG oder also ihre Lebensgrundlage nicht mehr da ist.
Wie ging es dann weiter mit ihr? Was hat sie danach gemacht?
Ja, ich glaube, das Schlimmste war ja, ihr wurde ja versprochen, wie sie auch sagt, da gibt es nochmal einen Wettkampf, ja, wo sie sich messen soll nach ihrer Reha mit den neuen nachstrebenden Talenten. Und diese faire Chance hat man ihr Anfang des Jahres eingeräumt. Dazu ist es nicht gekommen. Und ich glaube, der Schock ist, wenn du so lange das machst, 20 Jahre, und auf einmal kommt so ein Anruf und es wird über dich entschieden. Nicht du selber entscheidest es, sondern andere entscheiden das. Und in so einer Form, in so einer Kommunikationsform. Sie fliegt raus aus der Sportfördergruppe, hat kein Geld mehr. Und ihr ist ja nur gesagt worden, ja, Mi, du hast schon zig Verletzungen, irgendwie, das sagen sie nicht, aber zwischen den Seilen, wir trauen sie nicht mehr zu und du bist die mit den meisten Verletzungen und dann kommt noch dein Alter dazu.
Ich kenne mich mit Verletzungen einfach aus. Das muss man einfach ehrlich zugeben. Und ich kenne meinen Körper am besten. So, und ich wollte dann wieder weiter trainieren und weil ich mich einfach auch so fit gefühlt habe, dass ich wusste, okay, es kann nichts passieren. Klar, für die Physios und Ärzte, die wollten das halt nicht so unbedingt unterstützen, aber wir haben halt gesagt, gut, auf eigene Verantwortung dann. Und habe ich gesagt, klar, kein Problem. Und ja, es hieß dann immer, ja, wir müssen ein bisschen zurückschrauben und keine Ahnung was, das ist zu viel. Ich so, nee, es ist nicht zu viel.
Und mit einem Anruf ist die Karriere mit einem Schlag vorbei. Sie muss raus aus dem Sportinternat, in dem sie 8 Jahre gelebt hat. Ihr ganzes Umfeld, ihre Freunde, sie ist ja von Aachen nach Berlin gezogen. Mhm. Ihr gesamtes soziales Umfeld, das ist ja ihre Familie. Von heute auf morgen zumindest örtlich weggebrochen. Und sie muss gucken, wie sie zu Geld kommt. Sie muss sich eine Wohnung suchen auf dem freien Markt. Sie muss gucken, wie sie die Wohnung finanziert.
Ja, und sie hat ja auch so unterwegs gar nicht gelernt, wie man lebt außerhalb dieses Sportuniversums. Da hat sie ja sicherlich einiges verpasst.
Absolut, ja. Die haben dann tatsächlich, im Olympiastützpunkt gibt es den Beruf der Laufbahnberater. Mhm. Und da guckt man auch, was für ein Studium kommt für dich in Frage nach dem Abitur. Die haben ja dann irgendwann auch angefangen, ein paar Kurse an der Uni zu belegen und so weiter. Und als sie umgezogen ist, bei mir, das habe ich noch mitbekommen, hat sie mir gesagt, die ganzen Medaillenurkunden hat sie nach Aachen zu ihren Eltern in den Keller gestellt. Und dann, der Schnitt war brutal, also brutal. Und von den 4 Springerinnen, die ich damals 2010, also vor 9 Jahren kennengelernt habe, ist es am Ende nur noch Q, die übrig geblieben ist. Und sie trainiert weiter für Tokio im nächsten Jahr. Und sie wird dann auch 25 sein.
Also wenn ich irgendwann älter bin und ein normales Leben führe, kann ich sagen, ja, ich war Sportlerin und ich hab's geschafft, bei dem größten Event mitzumachen. Also das ist so dieser Plan, den ich seit 2005 eigentlich verfolge. Und jetzt, ja gut, mit 23 Jahren denke ich mir so, es wird langsam Zeit und so 10 Jahre möchte ich halt den Sport auch nicht mehr machen. Also ich muss mich jetzt schon echt zusammenreißen, um das 2020 dann mit Olympia zu schaffen. Natürlich wäre es schön, wenn man da auch noch durch die beste Leistung glänzt und dann letztendlich sogar eine Medaille holt. Aber die Teilnahme ist ja schon schwierig. Aber dieses Gefühl, dass ich zu den Besten der Welt gehöre, das würde mir vorerst reichen. Also das wäre schon ausreichend für mich und mein Ego.
Tapfer. Ich habe auch vor allem jetzt gerade gedacht, ich habe mir ja oft im Fernsehen schon Wettbewerbe angeguckt, Olympia-Wettbewerbe, meinetwegen. Und man denkt, wenn man zum Beispiel so ein Leben organisieren muss, ja, ihr habt das schön leicht. Ihr, euch sagt immer jemand, wo ihr hingehen sollt, wo, hier ist eure Markierung, da stehst du. Und alles ist so wunderschön sortiert in diesem Leben. Aber dass man da auch einfach rausrutschen kann, da habe ich mir noch nie überlegt. Ne? Ich dachte immer, du bist glücklich, weil du hattest die Chance, da oben zu zeigen, was du kannst. Während ich hier gleich noch die Küche aufräumen muss. Du hast keine Ahnung, Mädchen. So in etwa. Aber klar, irgendwann muss die auch die Küche aufräumen. Klaus, was hat dich denn jetzt, das waren 8 Jahre, das ist ja auch eine lange Zeit in deinem Leben, was hat dich da am meisten bewegt in dieser Geschichte?
Spontan fällt mir jetzt vielleicht so ein Bild ein. Das war 2018 bei der letzten deutschen Meisterschaft, wo ich dabei war. Und da war es so, dass Q da, die letzte, die ja noch springt von den 4, die ich kennengelernt habe, die wurde 3. vom Turm und ist die Siegerehrung. Und nach dem Wettkampf steigen sie dann runter, gibt es so ein Podium. Und dann trällert die Siegerhymne durch die Halle und ziemlich laut. Und die 3 Mädchen laufen dann unten am Wasser entlang, am Becken entlang. Und dann kommt Qs Jugendtrainer, den wir ganz am Anfang gehört haben, von 2010. Ja, ja. Ihr erinnert euch, der gesagt haben, so eine wie Q gibt es ganz selten, ganz, ganz selten. Ja. Und der umarmt dann die Zweitplatzierte, die 15-Jährige. das neue Supertalent. Und Q läuft weiter, bekommt keinen Blick, kein Shakehand, kein Schulterklopfen, während noch diese Hymne durch die Halle trällert. Also das war schon so ein Bild.
Wie kann das sein? Hat er sie nicht wahrgenommen? Oder war es für ihn einfach nicht mehr wichtig? Oder?
Ich glaube, ich würde ihm keinen Vorwurf machen, aber so ist das Geschäft. Also Q war damals dieses Riesentalent, jetzt ist es jemand anders und die 15-Jährige ist halt jetzt...
Ja, aber er hat das Riesentalent ja nicht irgendwie bei Aldi links liegen lassen oder irgendwie auf der Fußgängerzone nicht gegrüßt, sondern er ist in der Halle an ihr vorbeigelaufen. Warum? Also man hätte ja auch beide Mädchen begrüßen können. Das ist doch... Das
ja, rein physisch kannst du ja nur eine Person umarmen.
Ja, gut, zur gleichen Zeit. Aber wow, das finde ich tatsächlich ganz schön...
Ja, aber das zeigt ja auch ein bisschen. Man muss dazu sagen, dieser Jugendtrainer ist ja der Jugendtrainer. Das wird ja dann geteilt. Ab der Erwachsenengruppe ist ein anderer Trainer. Aber gleichzeitig zeigt es ja auch dieses Versprechen, das irgendwann zum Ballast für dich wird. Du bekommst als 14-Jährige gesagt, so ein Talent wie du gibt es ganz, ganz selten in Deutschland. Und du wirst Junioren-Europameisterin und... Genießt es natürlich auch, diese Sportart in diesem, was es umgibt. Du fliegst nach Singapur, nach Montreal, Kanada zu einer Juniorenweltmeisterschaft. Das ist ja alles auch Sachen, die schön sind, die Mädchen gern mitgenommen haben. Andererseits, dieses Talent, das verblasst ja. Es kommt erstens, ist die Frage, kannst du das Versprechen einhalten, wenn du älter wirst? Und zweitens kommen immer wieder, wenn auch wenige, es kommen aber immer wieder neue junge Talente nach, die dann an deinem Thron rütteln. Das Zweite ist vielleicht dieser Fixpunkt Olympia in so einer Sportart, der so omnipräsent ist und so wichtig, da hängt man sich dran auf. Also diese Jahre werden praktisch überbrückt mit kleineren Wettkämpfen und wenn du Olympia nicht teilnimmst, dann bist du irgendwie unvollendet. Und vielleicht ist das so schwer, dann vorher aufzuhören. Also
ja, wow. Also ganz beeindruckende Geschichte tatsächlich über ganz... Ganz krasse Mädchen. Schicker kann ich das gerade nicht formulieren. Bedanke mich sehr herzlich bei Klaus Schirmer, dass du hier gekommen bist und uns diese Geschichte erzählt hast. Und auch bei meinem lieben Onkel Uli. Schön, dass du hier warst und diese 2 Stunden mit mir geteilt hast. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Und ich sage auch Tschüss, auch hoffentlich bis zum nächsten Mal.